Heute sind wir ein wenig in einem unpopulären Thema. Ich weiß nicht, ob du vorher gewusst hast, worauf du dich einlässt, ob du dann gekommen wärst, wenn du gewusst hättest, dass es um Buße geht. Aber keine Angst, so schlimm wird's nicht. Im Gegenteil, ich finde, es wird sehr interessant. Danke. Wir steigen ein mitten in die Jona-Geschichte. Und wenn du den ersten Teil verpasst hast, ist das nicht so schlimm, weil die Geschichte mit dem Jona und dem Auftrag und dem Wal und der Rettung, die kennst du wahrscheinlich. Wenn nicht, komm gerne nachher nochmal zu mir. Gott hat Jona einen Auftrag erteilt, geh nach Ninive und ja, sprich das Urteil über diese Stadt. Jona wollte nicht, ist geflohen, ist in einem Sturm vom Schiff geworfen worden, ein Wal oder ein Fisch hat ihn gerettet und das war der erste Teil. Jetzt heißt es im zweiten Teil, zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona, er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Gott lässt nicht locker. Und ich finde das toll. Gott entlässt Jona nicht nach seinem Versagen. Er hätte ja auch sagen können, ja, dann halt nicht. Gibt ja Fähigere. Ich stelle mir das vor, in der Arbeitswelt, wie oft kannst du genau das Gegenteil von dem machen, was dein Chef dir aufträgt? Was sagt der dann dazu? Aber Gott bleibt dran. Er rechnet mit Jona. Er hofft vielleicht, dass er seine Lektion gelernt hat. Er hätte einen fähigeren, gehorsamen Propheten erwählen können, hat er aber nicht. Gott hat Jona für diese Aufgabe ausgesucht und er bleibt dran. Und für mich ist das total wichtig. Also gut, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt schon mal so direkt wie Jona einen göttlichen Auftrag abgelehnt habe. Oder ob ich schon mal so direkt wie Jona einen bekommen habe. Eher nicht, aber ich bin trotzdem froh, dass Gott mit mir rechnet. Dass er nicht sagt, hey, bei mir arbeiten nur die, die wirklich zuverlässig sind. Die auch wirklich einfach das machen, was ich sage. Gott bleibt dran. Und er bleibt auch an mir dran und an dir. Gott gibt dich nicht auf. Das ist das Erste, was ich aus dieser Geschichte lernen möchte, was ich mitnehmen möchte. Und Jona reagiert. Diesmal richtig. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Endlich, jetzt hat er es geschafft. Diesmal gehorcht Jona. Er geht nach Ninive, richtig mitten rein. Und ich finde das interessant, ich habe mal geschaut, was ist denn, heißt denn 3 Tagesreisen? Wie groß ist das denn etwa? Und man könnte es heutzutage mit Tokio inklusive Außenbezirke vergleichen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Tokio warst, aber du hast wahrscheinlich Bilder im Fernsehen gesehen. Also Tokio inklusive Außenbezirke wäre so eine Stadt, da würdest du zu Fuß 3 Tage lang durchbrauchen. So groß wird Ninive hier beschrieben. Zum Vergleich, durch Berlin ist man gemächlich in 7 bis 9 Stunden durchgelaufen. Für Neumarkt sagt Google Maps 1,5 Stunden. Also nur, dass ihr euch ein bisschen so die Größe vorstellen könnt. Das war der Nabel der Welt, zumindest hielt es sich dafür, Ninive. Eine Riesenstadt, Ausgrabungen zeigen, sie war auch wirklich prächtig. Und da hinein geht Jona. Und das finde ich auch das Zweite, was ich von Jona lernen möchte. Beim zweiten Mal macht er es richtig. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht so an den Stadtrand gestellt hätte und gesagt hätte, hallo, also ihr werdet untergehen, wenn ihr so weitermacht. 40 Tage und ihr seid ein Trümmerhaufen. Jona geht mitten rein. in den Trubel. Diesmal redet er. 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Ich stelle mir vor, wie es ihm da dabei gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du dich jemals irgendwo hingestellt hast und geredet hast. So eine Fußgängerzonenpredigt. Also ich habe es auch noch nicht gemacht, obwohl ich es immer wieder eine Herausforderung fände. Aber stell dir mal bitte vor, du bist gerade in Neubark beim Einkaufsbummel und dann stellt sich einer mitten hin und sagt, 40 Tage und diese Stadt ist ein Trümmerhaufen. Du würdest wahrscheinlich einfach schnell vorbeigehen, unangenehme Begegnungen vermeiden. Du würdest vielleicht denken, der ist verrückt oder von welcher Sekte ist denn der? Ich weiß nicht, es wird nicht beschrieben, ob Jona Angst vor den Menschen hatte oder Angst, diesmal wieder zu versagen. Es wird einfach nüchtern beschrieben, er stellt sich hin und erfüllt seinen Auftrag. Er sagt, diese Stadt wird untergehen, weil sie so absolut gegen Gottes Willen lebt, weil sie die Menschen darin so durch und durch verkehrt sind. Jona erfüllt seinen Auftrag beim zweiten Mal. Er nimmt ihn ernst. Und wie ist es bei uns? Manchmal brauchen wir auch mehrere Anläufe, um ans Ziel zu kommen. Manchmal funktioniert es nicht so beim ersten Mal. Auftrag erledigt. Und Jona hatte ja einen ziemlich nassen Umweg. In die komplett andere Richtung, auch geografisch gesehen, durch das Meer. Und er betet in seinem Psalm ja wirklich, er ist gestorben. Er wäre fast gestorben und Gott hat ihn gerettet. Aber dann erfüllt er seinen Auftrag. Wie haben die Menschen reagiert? Ninive war eine absolut prächtige Stadt. Und ich glaube, da ging es ziemlich rund. Ich weiß nicht, ob das Hauptproblem war, aber Party war da sicher. Die Menschen waren, so deute ich das, nicht darauf eingestellt, drüber nachzudenken groß, was sie tun. Und es ist hier in dem Bild so ein bisschen angedeutet, hinten Musik und Tanz und verstörte Blicke. Jona geht mitten rein in diese Partystimmung, in diese Laune. Ich glaube nicht, dass das Feiern das Hauptproblem war. Es heißt einfach, die Menschen waren durch und durch böse. Und Feiern an sich ist ja nicht böse. Sie hatten einfach Gott vergessen. Sie hatten vergessen, wie anständiges Leben funktioniert. Da kommen wir nachher noch dazu. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht besonders scharf drauf, mich in eine Fußgängerzone zu stellen und zu predigen. Zumindest keinen Untergang zu predigen. Positiv predigen, das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Aber Jona stellt sich hin und predigt den Untergang. Ich weiß nicht, ob er Angst um sein Leben hatte. Auch das ist ja denkbar. Wir haben Party, da ist ein Störenfried, ein Ausländer, weg damit. Wäre ja eine Option gewesen. Aber Jona nimmt sich ein Herz und beim zweiten Mal klappt's. Gott bleibt an Jona dran und Jona bleibt an Gott dran. Und das ist das Zweite, was ich hier lernen möchte. Auch wenn es nicht beim ersten Mal klappt, ich möchte dranbleiben. Ich möchte überlegen, was will ich? Und das dann auch umsetzen. Und vielleicht können wir das als Gemeinde auch lernen. Mitten hineingehen zu den Menschen. Nicht nur am Rand stehen bleiben und zu reden, sondern mitten reingehen, mitten in den Trubel. Und jetzt kommt vielleicht der spannendste Teil. Die Reaktion der Menschen von Ninive. Egal, was Jona befürchtet hatte, die Menschen reagieren anders. Das heißt, die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Und das war nicht einfach nur ein Kartoffelsack. Das wäre ja schon unangenehm gewesen. Ich habe mal nachgeschaut. Der Sack oder das Bußgewand damals war aus Ziegenhaar. also schon mal eine Ziege gestreichelt, gegen den Strich. Aus Ziegen hat man robuste Sachen gemacht, Transportbehälter für irgendwas, wo es nicht drauf ankam, sondern nur, dass es hart ist und hält. Und man hat da keine Kaschmirunterwäsche drunter getragen. Man hat das einfach auf der Haut getragen. Also abgesehen davon, dass es nicht schön war, in Ninive, in der reichen Stadt, gab es wahrscheinlich vor allem schöne Gewänder. Es war einfach sau unbequem. Und das finde ich interessant. Das war ein sichtbares Zeichen. Das ganze Volk, Arme wie Reiche, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Wir haben heute noch den Ausdruck in Sack und Asche gehen. Oder so ein bisschen ironisch, Asche auf mein Haupt. Das sind Zeichen der Buße. Und das Überraschendste ist vielleicht, die Predigt von Jona wirkt. Die Leute von Ninive hören das und jagen ihn nicht aus der Stadt oder Schlimmeres oder bleiben lachend stehen und sagen, du spinnst, sondern sie kehren um. Sie setzen ihre Hoffnung auf Gott. Und bei allem, danke für den Impuls nachher, was wir so mit Buße assoziieren, das ist ja durchweg negativ. Buße im biblischen Sinn ist eigentlich was total Positives. Das heißt nämlich Umkehr. Und das ist das, was hier geschieht. Die Menschen tun, was schlecht ist, was ihnen schadet. Sie fragen nicht nach Gott. Und Jona predigt. Und in den Menschen verändert sich was, innerlich und äußerlich. Als Zeichen der Buße ziehen sie Sack und Asche an. Die Asche war auch so ein Zeichen der Vergänglichkeit. Und man muss sich das wirklich mal hässlich vorstellen. Kratzig, unangenehm und ekelhaft. Ich weiß nicht, wenn du die Asche rausgebracht hast, ob du da schon mal was verschüttet hast oder gestolpert bist oder so. Also Asche klebt und pappt und es ist einfach ekelhaft. Und das haben die Menschen damals als Zeichen gemacht. Den ganzen Prunk fallen lassen und als Zeichen der Umkehr sich gedemütigt. Staub und kratzige Haare als Verlust von Würde. Von einer falschen Würde, die aus Überheblichkeit kommt. Und Gott, der reagiert. Was ich am bewundernswertesten finde, dass der König als Vorbild vorangeht. Es heißt weiter, Jonas Botschaft war nämlich vor den König von Ninive gekommen. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Und das ist vielleicht das Bewegendste an dieser Geschichte. Nicht nur das einfache Volk, auch nicht nur die Frommen oder die eh da einen Hang dazu haben, sondern der König selber, der damals der Inbegriff von Macht und Herrlichkeit war, dem hat es an nichts gefehlt. Der hat ein Leben im Luxus geführt. Und der kommt zur Besinnung, bekommt Respekt vor Gott und zieht seinen Königsmantel aus und geht auch in Sack und Asche. Ich habe mir überlegt und mir ist, als ich das gelesen habe, spontan ein Bild eingefallen. Wir haben keinen König, aber dass ein führender Politiker öffentlich Buße tut, das gibt's nicht oft. Ein Bild hat sich mir da eingebrannt. Willy Brandt in Warschau. Der sogenannte Kniefall von Warschau am 7. Dezember 1970. War Willy Brandt, der damals Kanzler war, in der Volksrepublik Polen und hat auch das Denkmal für den Warschauer Aufstand besucht. hat einen Kranz niedergelegt. Soweit war alles noch nach Protokoll. Und dann hat er, so schreibt er in seinem Mann, einer spontanen Eingebung folgend, ist er auf die Knie gefallen und 10, 20 Sekunden knien geblieben und stumm wieder aufgestanden. Und das ist vielleicht eine der eindrücklichsten öffentlichen Bußszenen. Von einem Kanzler, der selber vor den Nazis geflohen ist, im Widerstand war und also selber keine Schuld hatte und aber als Zeichen der Reue, der Buße, des Umdenkens vor diesem Mahnmal auf die Knie gefallen ist. Ich habe wahnsinnig Respekt vor diesem Mann. Und ich glaube, dass das einfach auch eine Riesenwirkung gehabt hat, dass nicht nur das einfache Volk oder die Leichtgläubigen dann umgekehrt sind und gesagt haben, boah, wir machen das sicherheitshalber nochmal, sondern der König in vollem Ernst als Vorbild voran. Unerwartet. Und vielleicht ist es deswegen eine der schönsten Bußgeschichten, weil sie so unerwartet ist. Ich sage nochmal, das habe ich am Anfang schon gesagt, das Interessante ist, Jona bekommt eigentlich gar nicht den Auftrag, Buße zu predigen. Im Gegensatz zu vielen anderen Propheten, die sagen, kehrt um von euren verkehrten Wegen, kehrt um so zu leben, dass es anderen schadet und kommt wieder zurück auf den guten Weg, kommt wieder zurück zu Gott, sonst droht Unheil. Da haben wir ganz viele Beispiele. Das ist der übliche Prophetenauftrag. Aber Jona bekommt ausdrücklich den Auftrag, geh hin und sag, Ninive wird zerstört, weil es so ein zerstörerisches Leben führt. Aber Ninive reagiert anders. Es schlägt die Warnung nicht in den Wind, sondern kehrt um. Der König voran. Und das ist für mich ein großes Vorbild. Und das würde ich mir einfach auch wünschen, dass alle einfache Leute, Leute mit Verantwortung, sich ansprechen lassen auf ihr Verhalten, auf ihr Handeln. Und das wird ja öfter ausdrücklich gesagt, dass Arme und Reiche und selbst der König gleichzeitig Buße getan haben. Ist sowas überhaupt heute noch vorstellbar? Dass Menschen nachdenken und sagen, hey, mein Verhalten ist verkehrt. Wie gehen wir damit um, wenn wir feststellen, oh, ich habe was wirklich Falsches gemacht. Ich habe mich von Gott entfernt. Ich lebe so, dass es anderen schadet. Ich habe was falsch gemacht. Wie gehen wir damit um? Kehren wir es unter den Teppich und tun so, naja, wird schon irgendwann wieder gut werden? In Ninive ist die ganze Stadt in Sack und Asche gegangen. Und das finde ich bemerkenswert. Noch etwas. Es heißt ein bisschen später, er ließ, also der König, der selber als Vorbild vorangegangen ist, er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs, und seiner Minister. Niemand darf etwas essen und trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Ich habe ja schon erwähnt am Anfang, das Jona-Buch ist in vielerlei Hinsicht besonders. Und das Besondere ist, dass es teilweise satirische Elemente hat. Das heißt Übertreibungen, die eigentlich völlig absurd sind. Und hier haben wir das. Nicht nur das normale Volk tut Buße, geht in Sack und Asche. Nicht nur der König, sondern auch das ganze Vieh. Und Entschuldigung, spätestens beim zweiten Mal durchlesen fällt auf, das ist Quatsch. Nun steht aber in der Bibel kein Quatsch ohne Sinn. Im Jona-Buch sind verschiedene Sachen so übertrieben dargestellt, dass jeder auffällt, das kann gar nicht sein. Warum? Um den Leser oder Hörer ins Nachdenken zu bringen. Das Jona-Buch überspitzt die Erzählung ironisch. in dem selbst Rinder und Schafe mit Ziegenhaar bedeckt werden, mit Asche bestreut werden, um den ultimativen und kollektiven Charakter der Reue zu demonstrieren. Also sollen wirklich alle mitmachen. Klammer auf, und wenn selbst das Rindvieh Buße tut, wie ist es dann mit dir? Aber was hat uns das heute zu sagen? Kein Mensch würde heute mehr ein grobes Ziegenhaar anziehen oder sich wirklich in die Asche setzen, oder? Aber trotzdem bleibt dieser Aufruf zur Umkehr aktuell. Ehrliche Buße, ehrliches Nachdenken, kein Schönreden. Naja, so schlimm war das doch gar nicht, so verkehrt bin ich doch gar nicht. Vielleicht kannst du dich fragen, wo wäre es denn dran, vor Gott innerlich in Sack und Asche zu gehen? Also ehrlich werden, Fehler bekennen und neu um Vergebung bitten. Buße ist in erster Linie nicht was Äußerliches. Das ist ja der Missbrauch der Buße, wie er sich eingeschlichen hat. Ich bekomme einen Bußgeldbescheid, bezahle ihn und mache genauso weiter. Wir haben es gehört. Das ist Missbrauch von Buße. Buße im biblischen Sinn heißt eine innere Umkehr. Und natürlich kann das immer wieder geschehen. Nutzt du die Möglichkeit zur Buße? Das hört sich immer so religiös, so ernst, so gewichtig an. Aber ich glaube, es gibt da viele Möglichkeiten. Einmal natürlich im stillen Kämmerlein mal nachdenken. Was läuft denn bei mir nicht so gut? Wo habe ich Fehler gemacht? Wo haben vielleicht andere Menschen unter mir gelitten? Wo gehe ich nicht auf Gottes guten Weg? Und dann kann ich das ganz einfach still und schmerzlos mit Gott ins Reine bringen. Das ist sicher die einfachste Möglichkeit. Vor dem Abendmahl nehmen wir uns hier immer Zeit, mal kurz nachzudenken, was belastet mich, was trennt mich von Gott, und es dann an ihn abgeben. Wir haben den Buß- und Bettag, sicherlich auch ein sehr unpopulärer christlicher Feiertag. Aber ich denke, sowas ist wichtig und hilft einfach, mit seinem Leben ins Reine zu kommen. Mal wieder draufzuschauen, mal wieder umzukehren. Wir haben keinen Jona, der sich hinstellt und sagt, in 40 Tagen ist hier alles Schutt und Asche. Aber vielleicht können wir das von ihm mitnehmen, dass wir selber unser Leben immer mal wieder reflektieren und schauen, ob wir auf gutem Weg sind oder nicht. Echte Reue ist kein Lippenbekenntnis. Das ist was, was ich auch von dieser Geschichte, von der Reaktion aus Ninive mitnehmen. Alle haben sie öffentlich sichtbar Buße getan, umgekehrt. Und Gott reagiert. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Ein lapidarer Satz, der doch so viel aussagt. Das Wichtigste, was ich daran finde, Gott ist nicht apathisch irgendwo und reagiert so per Dekret und es ist ihm egal, was daraus wird. Gott nimmt Anteil am Geschehen hier auf der Erde. Gott nimmt Anteil, was aus seinen Menschen wird. Selbst wenn er auf sie zornig ist, da kommen wir gleich dazu. Gott lässt sich bewegen. Er ist kein Automat, der abläuft. Er ist kein willkürlicher Gewaltherrscher. Er möchte in Beziehung mit seinen Menschen leben. Und selbst wenn er das Unheil ausrotten möchte und merkt, hey, die reagieren, die kehren um, dann reagiert auch er. Und ich kann nicht das sagen, vielleicht können wir Gott von seinem Zorn abbringen, ohne über den Zorn Gottes zu reden. Das ist wieder so ein unpopuläres Thema. Sorry, ist heute so. Der Zorn Gottes, das stecken wir auch gerne in diese antiken Schublade. Das war vielleicht früher so, ja? Ich glaube noch an einen lieben Vater, an den lieben Gott. Zorniger Gott. Auch hier liegt es daran, dass wir den Zorn Gottes in der Regel missverstehen. Gott möchte mit seinen Menschen leben. Er hat sie geschaffen, um in Beziehung mit ihm zu leben. Er hat alles gut geschaffen. Und Menschen leben aber, das wissen wir aus unserem Leben, das wissen wir aus der Bibel, das wissen wir aus der Menschheitsgeschichte, Menschen leben oft so, dass es nicht gut ist, dass es anderen schadet, dass es der Welt schadet. Und die Bibel hat auch so ein antikes Wort dafür, was trotzdem hochaktuell ist, Sünde. Und an der Sünde entbrennt Gottes Zorn. Der Zorn richtet sich nicht gegen die Nichteinhaltung von irgend solchen Geboten. Ja? Gott ist nicht das Ordnungsamt oder ein Schutzpolizist, der dann genau Buch führt, welche Übertretungen das sind. Die ganzen Regeln sind ja nur Mittel zum Zweck. Gott ist Liebe und er gibt die Regeln, damit wir ein gutes, friedliches, sinnvolles Leben führen. Alle Menschen miteinander. Und Gottes Zorn richtet sich nicht gegen Übertretung einzelner Gebote, ne? 20 km/h zu schnell, mal wieder ein schlechter Gedanke gehabt. Gottes Zorn richtet sich gegen den Verrat des Menschen an der Liebe, in der Verweigerung der Liebe gegenüber den Mitmenschen. Weil darin verraten wir auch die Liebe Gottes. Und diese Abwehr der Liebe, diese Leugnung der Liebe, das ist das, wogegen Gott vorgeht. Das ist Gottes Zorn. Gott ist nicht persönlich beleidigt, weil wir dieses und jenes Gebot übertreten haben. Ich glaube, die Übertretung von Geboten an sich ist ihm wurscht, wenn es auf den Kern ankommt. Ein Leben aus der Liebe zum Wohl der Menschen. Und wenn Gott im Zorn etwas vernichten will, wie jetzt hier Ninive, dann geschieht es zum Wohl der anderen Menschen. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, ich glaube nicht, dass die Party in Ninive das Problem war, sondern das böse Tun. Das haben wir bei Noah auch vorher. Warum schickt Gott die Sintflut? Weil die Menschen sich gegenseitig Böses angetan haben. Weil die Menschen nicht aus seiner Liebe gelebt haben, diese Liebe nicht weitergelebt haben, weil sie anderen geschadet haben. Wie reagieren wir, wenn wir feststellen, etwas schadet? Beispiel Kartoffeln oder Orangen, da ist eine Faule drin im Ganzen. Dann tun wir die raus, damit die anderen keinen Schaden nehmen. Ich gebe zu, das ist ein sehr, sehr einfaches Bild. Aber vielleicht hilft es ein bisschen so zu verstehen, was es meint, wenn Gott im Zorn da die Zerstörung von Ninive androht. Er möchte eines, was schädlich ist, rausnehmen, um die anderen zu schützen. Gott richtet nicht, um die Menschen zu verlieren, sondern um sie zu gewinnen. In 2. Chronik 30 steht, denn der Herr, euer Gott, ist voll Güte und Erbarmen. Er wird sich gewiss nicht länger von euch abwenden, wenn ihr zu ihm zurückkommt. Das ist das, was die Menschen von Ninive erfahren haben. Sie haben sich zu Herzen genommen, sie sind umgekehrt und hat gesagt, Gott hat das gesehen und gesagt, wow, ich glaube ehrlich, er war hier erstaunt. Zumindest hat er sich mit Sicherheit sehr gefreut. Wenn ihr selber merkt, wie schädlich ihr lebt, dann muss ich euch nicht mehr entfernen. Dann seid ihr nicht mehr die faule Kartoffel. Und das ist hier passieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Gottes Zorn ist nicht das Gegenteil von seiner Liebe, weil viele Menschen immer fragen, hey, wenn wir an einen lieben Gott glauben, wie kann der denn zornig sein? Die Liebe ist der Grund für den Zorn. Er ist der absolute Widerstand gegen das Böse, das Schädliche. Soweit für heute die Geschichte von Jona in Ninive. Wenn du möchtest, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Das eine, Gott bleibt dran. Er gibt nicht so schnell auf. Das zweite, manchmal brauchen wir mehrere Anläufe, um ans Ziel zu kommen. Das dritte, echte Reue ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern echte Reue kostet. Echte Umkehr ist sichtbar und spürbar. Nicht immer durch Ziegenhaar und Asche, aber man merkt die Auswirkung. Und drittens, Gottes Zorn ist nicht das Gegenteil seiner Liebe, sondern die Kehrseite, der absolute Widerstand gegen das Böse. Amen. Wir freuen uns auf das Musikteam.